Du stehst vor einem viergeschossigen Klinkerbau. Dass es sich um die fast komplett erhaltenen Gebäude eines Kohlekraftwerks handelt, ist von dieser Position aus schwer zu erkennen. Das große Gebäude, das das Grundstück zur Straße hin schließt, wurde erst später hinzugefügt. Es verwehrt den Blick auf den dahinterliegenden Teil, der auf einem Gesamtgrundstück von insgesamt rund 16.000 Quadratmetern ursprünglich aus Kohlenlager, Kesselhalle und Maschinenhalle bestand. Wenn du magst, kannst du durch die Tordurchfahrt hindurchgehen und versuchen, die ursprüngliche Struktur aus drei nebeneinander gebauten Hallen nachzuvollziehen. Die Geschichte der Stromversorgung ist erstaunlich jung, wenn man bedenkt, wie entscheidend sie heute für sämtliche Branchen ist. Zunächst lag sie in den Händen privater Unternehmer, die einzelne Anlagen zunächst für eigene Bedarfe, später auch als Dienstleistung für die Stromversorgung anderer Betriebe anboten. Das Potenzial der elektrischen Beleuchtung und des elektrischen Antriebs machte aber schnell von sich reden. Deshalb beschloss die Hamburger Bürgerschaft im Jahr 1884 die Einrichtung von eigenen Zentralstationen und gründete die städtischen Elektrizitätswerke. Damit war die Stromversorgung eine öffentliche Angelegenheit geworden, an der die Stadt auch ein finanzielles Interesse hatte. In Folge wurden 1894 die Hamburgischen Elektrizitätswerke als Aktiengesellschaft gegründet. Anfänglich diente die elektrische Energie hauptsächlich der Straßenbeleuchtung und dem Betrieb von Straßenbahnen. Da aber die Nachfrage nach elektrischem Strom, vor allem in gewerblichen Betrieben und Hafenanlagen, in unerwarteter Weise stieg, musste mit dem Bau des Kraftwerk Bille rascher als angenommen begonnen werden. Und so wurde hier in das neue Industriegebiet in Hammerbrook von 1898 bis 1901 die Zentrale an der Bille gebaut. Es war das vierte zentrale Kraftwerk der HEW nach den Anlagen in der Poststraße, der Karolinenstraße, heute lässt sich ein Teil davon noch gegenüber der Messe beim Club Pahl ausmachen, und Barmbek. Die Zentrale in Barmbek hat dem Kraftwerk hier am Bullerdeich klar als Vorbild gedient. Gebaut im Stile der Hannoverschen Schule, in repräsentativer Neo-Backstein-Gotik, mit zahlreichen Form- und Glasursteinen und Ziergiebeln. Man nimmt an, dass auch an der Bille der Architekt Richard Jacobsen für die Pläne verantwortlich zeichnete. Die Anlage in Barmbek ist, wie die übrigen, leider nicht mehr erhalten und so steht das Kraftwerk als Ausnahme und als Zeugnis dieser Zeit unter Denkmalschutz. Die Gebäude entsprechen natürlich bei weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen an Kohlekraftwerke. Auch vor 100 Jahren taten sie das schon nicht mehr so richtig und so ging 1917 das Kraftwerk Tiefstack ganz um die Ecke in Bilbroek in deutlich größeren Dimensionen ans Netz und arbeitet bis heute. Die älteren Kraftwerke wurden nach und nach zu Umspannwerken umgebaut, sodass auch hier an der Bille das hohe sechsgeschossige Ziegelgebäude mit Europa obendrauf und strengen vertikalen Lisenen zum Bahndamm hin 1930 als Wandlerwerk gebaut wurde. Tiefstack lieferte 1925 bereits 85.000 Kilowatt, während die vier ersten Zentralen zusammen nur ein Viertel davon schafften. Zum Vergleich: Heute liefert Tiefstack nach zahlreichen Umbauten 321.000 Kilowatt elektrische Leistung, also wiederum ein Vierfaches. Wenn du durch die Tordurchfahrt in den kleinen Innenhof gehst, siehst du zu deiner Rechten unter einem blauen Stahlträger ein großes Schwarz-Weiß-Foto. Vielleicht hast du es auch schon ganz zu Beginn der Tour gesehen. Es ist eine Innenaufnahme der alten Kesselhalle zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zeigt die harte Arbeit, die die Heizer mit den handgefahrenen Kesseln hatten. Im Kraftwerk Moorburg beispielsweise ist so ein Kessel heute 80 Meter hoch und 21 Meter breit und wird natürlich schon lange nicht mehr von Hand betrieben. Weil das Grundstück des Kraftwerk Bille, wie schon erzählt, Marschland war, mussten auch hier umfangreiche Rammarbeiten für die Fundamente der Gebäude vorgenommen werden. Es wurden etwa 4000 Pfähle gerammt, wobei allein für die beiden Schornsteine 220 Pfähle verwendet wurden. Schornsteine? Ja, zum Kraftwerk gehörten natürlich auch Schornsteine. Sie wurden im Krieg zerstört, ebenso wie die stumpfe Ecke Bullerdeich, Anton-Rehweg, von der nur noch das Erdgeschoss steht und in der heute unter anderem der Verein Hallo e.V. mit der Schaltzentrale zu finden ist. Auch das große Walmdach des Gebäudes am Bullerdeich, des Zählerwerks, nahm Schaden und ist seit der Nachkriegszeit nur noch als Notdach erhalten. Deshalb kannst du die Buchstaben HEW im Mittelrisalit ganz oben auch nicht mehr richtig erkennen. Heute sind im Zählerwerk unter anderem verschiedene Ateliergemeinschaften tätig und das gesamte Kraftwerk soll vom Eigentümer MIB über die nächsten Jahre saniert werden. Wer aber lebte damals, als das Kraftwerk noch im Betrieb war, hier in Hammerbrook? Geh dazu zurück zum Bullerdeich und schau dir das Foto auf deinem Display an. Es zeigt den Bullerdeich gesehen von der Ecke Anton-Rehweg aus. Du schaust in die Richtung, in der wir unsere Tour begonnen haben. Links auf dem Bild ist das Zählerwerk zu sehen und rechts die Balkone von Wohnungen. Knapp 70 Meter weiter südlich standen die rauchenden Schlote des Kraftwerks. Kein sonderlich attraktiver Ausblick, aber Hammerbrook war schließlich auch nicht erste Wahl der Hamburger Oberschicht, sondern wuchs zu Beginn des 20. Jahrhunderts sprunghaft zu einem großen Arbeiterwohnviertel an. Die Bebauung war eng, der Geruch dürfte ein Gemisch aus den verschiedensten Fabriken, Röstereien, Seifensiedereien, Fischräuchereien, den Kanälen und nicht zuletzt von der Müllverbrennungsanlage im Bullerdeich gewesen sein. 1910 wohnten rund 60.000 Menschen in Hammerbrook, die oft zu sechst in zwei Zimmern wohnten. Abwertend nannte man Hammerbrook auch Jammerbrook. Auf historischen Fotos sieht man hier 5- bis 6-geschossige Wohngebäude mit Balkonen und Stuckverzierungen, wie wir sie heute zum Beispiel aus Eppendorf oder Eimsbüttel kennen. In Blockrandbebauung wurden hier unter dem Prinzip der maximalen Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche sogenannte Schlitzbauten errichtet. Schlitzbauten haben zu den Innenhöfen schmale Lichtschlitze, die für Belichtung und Belüftung der Wohnungen gerade das Mindestmaß erfüllten. Weil der Grundriss dieser Häuser so markant war, nannte man sie auch Hamburger Knochen. Es gibt sie auch heute noch, beispielsweise in der Schanze, wo sie mittlerweile beliebte Wohnungen darstellen. Nicht aber hier. Warum? Hamburg war während des Zweiten Weltkrieges in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 Zielscheibe der sogenannten Operation Gomorra. Rund 800 Flugzeuge des britischen Bomber Commands griffen Hamburg an. Im Zusammenhang mit der vorherrschenden außergewöhnlichen Wetterlage, es war sehr heiß, entstand durch die Bombardierung ein Feuersturm, der mit Orkanstärke durch diese Straßen hier und die angrenzenden Stadtteile raste. Knapp 12.000 Menschen starben allein in Hammerbrook. Vielen blieb nur die Ruine ihres Wohnhauses. Auch die restlichen Gebäude wurden fast vollständig zerstört. Und somit sind die Gebäude, die wir heute näher betrachtet haben, stille Zeugen einer vergangenen Zeit. Hammerbrook wurde zunächst zum Sperrgebiet deklariert, KZ-Inhaftierte und Zwangsarbeiter mussten unter Gefahr ihres Lebens Blindgänger in den Trümmern suchen und Leichen bergen. Es ließe sich noch vieles mehr dazu erzählen. Nach dem Krieg jedenfalls wurde Hammerbrook hauptsächlich als Industrie- und Gewerbegebiet ausgewiesen, sodass sich hier im Laufe der Jahre eine sehr heterogene stadträumliche Struktur aus Lagerhallen, Speditionen, Produktionsstandorten, Bürogebäuden, Bahntrassen und Kleingärten herausgebildet hat. Es leben aktuell knapp 5.000 Menschen in Hammerbrook. Und auch wenn sich die Stadtteilgrenzen über die Zeit leicht verändert haben, ist klar, dass das nur noch ein Bruchteil aus der Zeit vor 100 Jahren ist. Aktuell wird aber rund um die Sonninhöfe und den westlichen Teil Hammerbrooks wieder viel Wohnungsbau betrieben. Und auch das Senatskonzept Stromaufwärts an Bille und Elbe sieht unter anderem eine stärkere Durchmischung von Wohnen und Arbeiten hier in Hammerbrook vor.
Kehre dem Kraftwerk den Rücken. Überquere die Straße, wenn sie frei ist. Den grau-blauen Gebäudeteil der Stadtreinigung Hamburg, hoch oben prangt ihr Logo, lässt du hinter dir und gehst auf den rot-grauen Teil zu. Noch davor ist die Toreinfahrt zum zentralen Betriebsplatz. Natürlich ist auch das Tor rot. Stell dich zur Seite hin, denn die Fahrzeuge der Stadtreinigung Hamburg sind rund um die Uhr unterwegs. Naja, fast. Der sechste Teil der Audiotour endet hier. Wenn du diese Audiotour heruntergeladen hast, spiele als nächstes die 7. und letzte Audiodatei ab. Betrachte das Bild Nummer 7 einen Augenblick. Und los geht's. Wenn du diese Audiotour streamst, navigiere jetzt eine Browserseite zurück in die Titelübersicht und tippe hinter Titel 7 auf den abgetönten grauen Pfeil rechts am Bildschirmrand. So gelangst du wiederum zur Titelansicht und dem 7. und letzten Bild, das du einen Moment betrachtest. Und play!